Georges Duroy, ein junger, charmanter Mann, kommt aus der Provinz in die Großstadt Paris, um hier sein Glück zu machen. Nach einem eher trostlosen Jahr trifft er auf einen ehemaligen Freund, Charles Forestier, der ihm als Chefredakteur in der angesehenen Tageszeitung Vie Française eine Journalistenstelle verschafft. Über Charles und dessen Frau Madeleine lernt er die verheiratete, bezaubernde Clotilde de Marelle kennen, und zwischen den beiden entspinnt sich ein leidenschaftliches Liebesverhältnis. Lorine, Clotildes kleine Tochter, gibt Georges den Spitznamen Bel Ami. Und als Bel Ami kann er in der Pariser Gesellschaft Fuß fassen, bis ihm eines Tages Clotilde auf einen Seitensprung mit einer der Animierdamen aus den Folies Bergères kommt. Nach einem Eklat auf offener Straße, in dem sie Georges aufs Äußerste beschimpft, trennt sich Clotilde unter dem hohen Gelächter der Passanten von Georges Duroy.
Bel Ami.
Hörspiel nach dem Roman von Guy de Maupassant, bearbeitet und neu übersetzt von Helmut Peschina. Regie Claudia Johanna Leist.
Teil 2.
Niedergeschlagen erwachte Georges Duroy. Er fühlte sich am ganzen Körper wie zerschlagen, so als hätte er am Abend zuvor eine gewaltige Tracht Prügel bezogen. Er zog sich langsam an, setzte sich ans Fenster und begann zu überlegen. In der Redaktion machte ihm Forestier, dem es nicht gut ging und der wieder stark hustete, das Leben sauer. Er schien es ganz besonders darauf anzulegen, ihm die unangenehmsten und langweiligsten Aufträge zu erteilen. Duroy sann auf Rache und fasste den Entschluss, seinem Freund Hörner aufzusetzen. Bei der nächstbesten Gelegenheit suchte er Madame Forestier auf, um das Terrain zu sondieren.
Oh, guten Tag, Bel Ami.
Warum nennen Sie mich so?
Ich war in der vergangenen Woche bei Madame de Marelle und bei ihr habe ich ihren neuen Namen erfahren. Setzen Sie sich doch.
Danke.
Meine Freundin Clotilde verwöhnen Sie ja mit Ihren Besuchen. Zu mir hingegen kommen Sie nie.
Oh, glauben Sie mir, das war besser so.
Und warum?
Können Sie das nicht vermuten?
Nein. Warum?
Weil ich in Sie verliebt bin. Nur ein wenig. Nur ein wenig. Vorläufig. Nur ein wenig. Und weil ich mich nicht ganz in Sie verlieben möchte.
Sie können trotzdem kommen. In mich ist man nie lange verliebt.
Wie können Sie so etwas sagen?
Weil es zwecklos ist. Hätten Sie mich Ihre Befürchtungen früher wissen lassen, ich hätte Sie gleich beruhigt und aufgefordert, möglichst oft zu kommen.
Aber Gefühle hat man doch nicht in der Gewalt.
Mein lieber Freund, für mich zählt ein Verliebter nicht mehr zu den Lebenden. Er wird idiotisch. Und nicht nur das. Er wird sogar gefährlich. Mit Leuten, die mich lieben oder behaupten, mich zu lieben, breche ich jeden Verkehr ab. Vergessen Sie das bitte nicht. Ich weiß sehr gut, dass die Liebe bei den Männern nur eine Art Appetit ist, während sie bei mir im Gegenteil eine Art Seelengemeinschaft bedeutet, von der die Männer nichts wissen wollen. Eines merken Sie sich. Nie und nimmer werde ich Ihre Geliebte werden. Es hat also keinen Sinn. Und nun? Wollen wir gute Freunde bleiben? Aber ehrliche Freunde, ohne Hintergedanken?
Ich bin der Ihre, Madame. In welcher Form Sie es auch wünschen.
Er küsste ihre Hände. Erst die eine, dann die andere. Dann blickte er sie an.
Wäre mir eine Frau wie Sie früher begegnet, ich hätte sie sofort geheiratet.
Durch diese Worte war sie gerührt und fühlte sich geschmeichelt.
Ich will Ihnen gleich meine Freundschaft bezeigen. Sie benehmen sich sehr ungeschickt, mein Lieber. Darf ich ganz offen sprechen?
Ich bitte Sie.
Ganz offen?
Ja, ja, ganz offen.
Besuchen Sie Madame Voltaire.
Wie?
Sie schätzt sie sehr. Versuchen Sie, ihr zu gefallen. Bei ihr können Sie Ihre Komplimente anbringen, wenn Sie auch eine anständige, vergessen Sie das nicht, eine äußerst anständige Frau ist. Ich werde bei nächster Gelegenheit für Sie ein Wort einlegen.
Bald nach diesem Gespräch wurde er zum Chef der Lokalnachrichten ernannt und von Madame Voltaire zum Diner.
Haben Sie Lust, Chef der Lokalnachrichten zu werden?
Monsieur, es ist mir eine große Ehre.
Dass zwischen diesen beiden Ereignissen und seinem Besuch bei Madame Forestier eine Verbindung bestand, bezweifelte er keinen Augenblick. Madame Valtaire empfing ihre Gäste im zweiten Salon. Für Georges Duroy hatte sie ein bezauberndes Lächeln. Nach der allgemeinen Begrüßung kam Monsieur Valtaire auf Georges Duroy zu, der zufällig eines der vielen Bilder an der Wand betrachtet hatte, um ihn auf seine Schätze aufmerksam zu machen.
Sie bewundern meine Bilder?
Ja, ich will sie Ihnen zeigen.
Hier haben wir die Landschaften, hier die große Malerei.
Sehr schön.
Und hier die Humoristen. Dieses Bild hier finde ich besonders geistreich.
Das Bild zeigte einen Soldaten, der versuchte, einem Pudel das Trommeln
beizubringen. Und das ist reizend. Ganz reizend. Das hintergründige Blau. Wunderschön.
Da hörte Duroy hinter sich die Stimme von Madame de Marelle, die eben den Salon betreten hatte.
Ich habe noch andere in den nächsten Zimmern, aber die sind von weniger bekannt, weniger bekannt.
Ach so.
Ich warte darauf, dass die Maler bekannt werden.
Es ist jetzt die beste Zeit, Bilder zu kaufen. Die Maler haben nichts zu weisen.
Aber Duroy sah und hörte nichts mehr. Madame de Marelle war da, hinter ihm. Was sollte er tun?
Guten Abend, Bellamy. Kennen Sie mich denn nicht mehr?
Mit Augen voll Heiterkeit und Liebe stand sie vor ihm. Sie reichte ihm die Hand.
Was machen Sie denn? Man sieht Sie ja gar nicht mehr.
Ich habe sehr viel zu tun. Monsieur Valtaire hat mir einen neuen Posten anvertraut, der meine ganze Kraft und Zeit beansprucht.
Das weiß ich, aber das ist doch kein Grund, seine Freunde zu vergessen.
Es wurde zu Tisch gebeten. Das Diner war belanglos und heiter zugleich. Duroy saß zwischen der älteren Tochter seines Chefs und Madame de Marais. Langsam fand er seine Sicherheit wieder. Plötzlich glaubte er, dass etwas unter dem Tisch seinen Fuß streifte. Langsam schob er das Bein vor und begegnete dem von Madame de Marelle. Er schob sein Knie ein wenig weiter vor. Ein leichter Druck antwortete ihm. Als man wieder im Salon war, näherte sich Georges Duroy seiner ehemaligen Geliebten.
Wann darf ich Sie wiedersehen?
Kommen Sie morgen Mittag zu mir.
Sie trennten sich, ohne ein weiteres Wort miteinander gesprochen zu haben. Duroys Herz bebte vor Hoffnung und Freude, Clotilde wiederzusehen. Während der Nacht war das Wetter milder geworden. Er stand früh auf, um einen kleinen Spaziergang zu machen, bevor er sich zu seinem Rendezvous begab. Sie empfing ihn, bot ihm ihre Lippen so, als wenn nichts zwischen ihnen gewesen wäre.
Ach, du kannst dir gar nicht vorstellen, welche Verdruss ich habe. Ich hatte mich schon so oft schöne Flitterwochen mit dir gefreut. Und nun habe ich meinen Mann für 6 Wochen hier gehabt.
Oh Gott, nein.
Ich muss dich unbedingt sehen.
Ich dich auch.
Ich kann es ohne dich nicht aufhalten.
Mir geht es genauso.
Besonders nicht mit unserem Wiedersehen.
Oh Gott.
Komm bitte Montag zum Essen zu.
Was? Montag?
Ja, ich habe meinem Mann schon von dir erzählt.
Oh, ich möchte die Bekanntschaft deines Mannes lieber nicht machen.
Aber warum denn nicht?
Nein.
So etwas kommt doch alle Tage vor.
Oh, bitte.
Ich hätte dich nicht für so naiv gehalten.
Nun gut, ich werde kommen.
Als er montags die Treppe zu Madame de Marelle hinaufstieg, fühlte er sich seltsam verwirrt. Nicht, weil es ihm widerstrebte, ihrem Gatten die Hand zu reichen, seinen Wein zu trinken und sein Brot zu essen, sondern weil er vor etwas Angst hatte. Aber ohne zu wissen, wovor. Man führte ihn in den Salon. Er sah einen großen Herrn mit weißem Bart, ernst und korrekt, der höflich auf ihn zukam.
Ah, Monsieur Duroy, herzlich willkommen.
Guten Tag.
Meine Frau hat mir schon oft von Ihnen erzählt und ich freue mich aufrichtig, Ihre Bekanntschaft zu machen.
Ganz mit übertriebener Freundlichkeit drückte Duroy die Hand seines Gastgebers.
Sind Sie schon lange als Journalist tätig?
Nein, erst seit einigen Monaten.
Oh, dann haben Sie aber schnell Karriere gemacht.
Nun ja, es geht.
Während des Essens kam man auf Forestier zu sprechen, der seit einer Woche unaufhörlich hustete und stark abgemagert war.
Ich glaube nicht, dass er es noch sehr lange macht.
Er scheint unrettbar verloren.
Mama, meine Liebe, sag doch so etwas nicht.
Er kann sich freuen und seinem Schicksal danken, dass er eine so nette Frau gefunden hat.
Sie hilft ihm wohl viel?
Mehr als das. Sie tut alles. Sie ist über alles auf dem Laufenden. Sie kennt jeden, wenn sie auch anscheinend niemanden sieht. Sie bekommt, was sie will, wie und wann sie es will.
Ja, sie ist schlau, geschickt und intrigant wie keine andere.
Aber ich bitte dich.
Sie ist ein Schatz für jeden Mann, der es etwas bringen will.
Sie wird wohl bald wieder heiraten?
Oh ja, sicher. Und es würde mich nicht wundern, wenn sie nicht schon jemanden im Auge hätte. Aber wie dem auch sei, ich weiß von nicht.
Meine Liebe, du machst immer Andeutungen und du weißt doch, dass ich das auf den Tod nicht ausstehen kann. Was gehen uns die Angelegenheiten anderer an, sage ich immer zu meiner Frau. Wir haben genug mit uns selbst zu tun. Jeder, denke ich, sollte sich das zur Regel machen.
Du hast ja recht, mein Lieber.
Als sich Georges Duroy verabschiedete, war er ein wenig verwirrt und sein Kopf voll vager Kombinationen. Am nächsten Tag besuchte er die Forestiers und fand sie beim Packen. Charles lag auf einem Sofa und atmete mühsam.
Seit einem Monat schon hätte ich in den Süden fahren sollen.
Dann gab er Duroy eine ganze Reihe Ratschläge und Anweisungen für die Zeitung.
Also dann auf Wiedersehen, mein Freund.
Gute Besserung.
Madame Forestier begleitete Duroy bis zur Tür.
Sie erinnern sich doch an unseren Pakt, nicht wahr? Wir sind Freunde und Verbündete. Wenn Sie mich nötig haben, einerlei, worum es sich handelt, zögern Sie nicht, bitte. Eine Depesche, ein Brief und ich bin zur Stelle.
Vielen Dank. Ich werde Ihnen das nicht vergessen.
Leben Sie wohl.
Leben Sie wohl.
Am Donnerstagabend fuhren Forestier und seine Frau ab. Dank Forestiers Abwesenheit stieg Duroys Bedeutung in der Redaktion der Vie Française. Er sah nur eine dunkle Wolke am Horizont. Sie kam von dem kleinen Oppositionsblatt La Plume, das ihn immer wieder angriff. Jeden Tag Perfidien, Gehässigkeit und Unterstellungen aller Art. Als er eines Nachmittags den Redaktionssaal betrat, reichte ihm Jacques Rival die neueste Nummer des Blattes.
Ah, Rival, hier, die bringen schon wieder etwas gegen dich.
Die behaupten, ich würde mich bestechen und mich dafür bezahlen lassen.
Ja, das ist eine dumme Geschichte. Der Chef ist hierin sehr empfindlich.
Ich gehe zu ihm.
Duroy eilte zum Chef, der ihn ein wenig kalt und mit argwöhnischem Blick empfing.
Das ist ja unglaublich.
Er hörte sich den Fall an.
Dementieren Sie die Sache in einer Art, dass man so etwas nicht wieder über Sie schreibt.
Jawohl, Monsieur.
Es ist für die Zeitung, für Sie und für mich eine sehr unangenehme Geschichte.
Verstehe, Monsieur. Danke, Monsieur.
Als Duroy wieder in seinem Büro war, verfasste er eine Antwort auf den Artikel seines Gegners. Er schrieb schlecht. Sehr früh am nächsten Morgen kaufte er das Konkurrenzblatt. Zwischen zwei fetten Balken fand er die Erwiderung.
Monsieur Duroy von der Française gibt uns ein Dementi. Indem er dementiert, lügt er. Das Gewissen mancher Journalisten entspricht durchaus ihrem Talent.
Der Artikel war mit Louis Lagremont gezeichnet. Georges Duroy bekam heftiges Herzklopfen. Man hatte ihn also beleidigt, und zwar in einer Weise, dass jedes Zögern ausgeschlossen war. Trotz der frühen Stunde begab er sich zu seinem Chef.
Ein Zurück gibt es da nicht. Gehen Sie sofort zu Rival, der Ihre Interessen wahrnehmen wird. Er ist ein Fachmann für Duelle.
Duroy stammelte ein paar Worte und verließ seinen Chef, um seinen Kollegen Rival aufzusuchen.
Rival, gut, dass ich Sie treffe. Ich habe es gelesen.
Ja. Da ist nichts zu machen.
Wie?
Wer soll Ihr zweiter Sekundant sein?
Daran habe ich noch gar nicht gedacht.
Was halten Sie von Saputin?
Saputin, ja gut.
Können Sie fechten?
Nein.
Schießen?
Berühmt ist das auch nicht.
Während ich alles erledige, werden Sie in meinen Keller üben. Kommen Sie.
Ja.
Er führte Duroy in den Keller, den er in einen Fechtsaal und einen Schießstand umgebaut hatte. Er legte zwei Pistolen auf den Tisch und gab dann Kommandos, als würden sie sich schon auf dem Duellplatz befinden.
Ja.
Feuer. Eins. Zwei. Drei.
Duroy gehorchte, hob den Arm, zielte, schoss. Oh.
Gut.
Ja?
Ja, das ist ganz gut.
Danke.
Die Sache könnte werden.
Üben
Sie bis Mittag.
Ja.
Ich hole Sie dann später ab und erzähle Ihnen, was sich in der Zwischenzeit ereignet hat.
Gut.
Ach, und hier ist die Munition.
Danke.
Als Duroy allein war, schoss er ein paar Mal. Dann setzte er sich. Es war so traurig in diesem Keller. So traurig wie in einem Grab. Das ferne, dumpfe Rollen der Wagen erinnerte ihn an das Grollen eines fernen Gewitters. Die Stunden vergingen wie in einem Gefängnis.
Oh mein Gott.
Dann hörte er plötzlich Schritte.
Alles erledigt. Es war ein Fall. Dieser Longremont hat alle unsere Bedingungen angenommen. Ja. Morgen früh 7 Uhr, 25 Schritt, einmaliger Kugelwechsel auf Kommando.
Gut. Still und eiskalt begann der nächste Tag zu grauen. Als Duroy sich rasierte, überkam ihn eine Sekunde lang ein Gefühl der Schwäche, da er dachte, dass er jetzt vielleicht zum letzten Mal sein Gesicht im Spiegel sähe. Als er ein Klopfen an der Tür hörte, glaubte er zusammenzubrechen. Es waren seine Sekundanten, die ihn abholten. Sie trugen Pelzmäntel. Vor dem Haus wartete ein Landauer, in dem bereits der Arzt saß. Der Kutscher fuhr los und bald schon hatte der Wagen die Stadt hinter sich gelassen.
Das ist versiegelt. Und die Pistolen werden ausgelöst.
Vielen Dank.
Sie dürfen keine Fehler machen.
Nein, nein.
Wenn der Unparteiische fragt, sind Sie fertig, meine Herren?
Ja.
Dann antworten Sie laut und deutlich, ja.
Ja.
Und wenn er Feuer kommandiert, ja, heben Sie schnell den Arm und schießen. Und zwar bevor er drei gesagt hat.
Hebe ich den Arm und schieße.
Ja.
Wenn er Feuer kommandiert, dann hebe ich den Arm. Dann hebe ich den Arm.
Und zwar bevor
er lernte es, wie Schüler ihre Aufgaben lernen.
Wenn er Feuer kommandiert, dann hebe ich den Arm. Und
der Wagen fuhr in ein Wäldchen, bog in einen Weg, der von Wagenspuren aufgerissen war.
Bevor er drei.
Am Ende einer Lichtung sah Duroy einen Wagen stehen. Vier Herren gingen auf und ab. Duroys Wagen hielt an. Die Sekundanten stiegen zuerst aus, dann der Arzt. Ihm folgte Duroy. Rival hatte den Pistolenkasten mitgenommen und er ging mit Saint-Potin der Gruppe entgegen, die auf sie zukam. Nun wurden die Schritte abgezählt. Mit viel Mühe wurden zwei Spazierstöcke in den gefrorenen Boden gestoßen. Duroy hatte ein Gefühl, als wäre er verrückt geworden. Als schliefe oder träume er.
Wir sind soweit. In Bezug auf die Pistolen ist uns das Glück günstig gewesen. Gott.
Man zog Duroy den Mantel aus.
Ja, danke.
Er ließ es ruhig geschehen.
Wenn er Feuer kommandiert.
Dann wurde er zu einem der Stöcke, die im Boden steckten, geführt und man reichte ihm eine Pistole. Er sah sich gegenüber, weit entfernt, einen Mann stehen. Es war sein Gegner.
Sind Sie fertig, meine Herren?
Ja.
Feuer. Duroy hörte nichts und sah nichts. Er fühlte nur, dass er den Arm hob und mit aller Kraft am Abzug zog. Dann sah er ein winziges Rauchwölkchen am Ende des Laufes seiner Pistole. Und ein anderes Wölkchen, das sich über dem Kopf seines Gegners erhob.
Sind Sie getroffen?
Nee. Ich glaube nicht.
Ihr Gegner glaube ich ebenso wenig. Ach, mit diesen verfluchten Pistolen ist es immer dasselbe. Entweder man verfehlt sich, oder man schießt sich über den Haufen.
Von Überraschung und Freude wie gelähmt, rührte sich Duroy nicht. Es war überstanden. Man musste ihm die Pistole aus der Hand nehmen, die seine Finger immer noch umklammerten. Er hatte ein Gefühl, als hätte er sich mit der ganzen Welt geschlagen. Es war zu Ende. Welches Glück. Dann stieg man in den Wagen und peitschenknallend fuhr man davon.
Sie haben sich wunderbar gehalten.
Nun, die ganze Geschichte hat mich nicht weiter aufgeregt. In keiner Weise. Das haben Sie ja selber gesehen.
Sie haben sich ausgezeichnet.
Als er die Redaktion betrat, umarmte ihn Monsieur Walter.
Bravo! Sie haben die Fahne der Vivre-Française verteidigt.
Danke.
Bravo.
Ich danke Ihnen.
Wir werden.
Am nächsten Mittag erhielt Duroy eine Depesche.
Lieber Gott, welche Angst habe ich ausgestanden? Komme gleich in die Rue Constantinople, Liebling, damit ich dich umarme. Wie tapfer du bist. Ich bete dich an. Deine Klo.
Er ging zu dem Rendezvous. Sie warf sich in seine Arme, bedeckte ihn mit Küssen.
Wenn du wirst, dass dir aufgeregt ist, was dich heute Morgen die Zeitung nach. Erzähle mir, sage mir alles. Ich will alles wissen.
Und er musste alles bis ins kleinste Detail berichten. Sie saß auf seinen Knien und hielt ihn umschlungen, als wollte sie an seiner Gefahr teilnehmen.
Und ja, ich bin am Leben, was soll ich sagen?
Ach, ja. Ach mein Lieber,
ich möchte so etwas nie wieder erleben.
Weißt du, ich kann ohne dich nicht mehr leben.
Ich auch nicht.
Das muss ich sehen, aber solange mein Mann in Paris ist, ist das nicht so einfach.
Ich verstehe.
Ich mag nicht in das grässliche Haus kommen, in dem du wohnst. Wie? Was sollen wir tun?
Was bezahlst du hier?
100 Taler im Monat.
Pass auf, ich werde die Wohnung hier übernehmen und beziehe sie sogleich. Meine jetzige entspricht mir sowieso nicht mehr. Sie entspricht nicht mehr meiner heutigen Stellung.
Nein, das will ich nicht.
Wieso nicht, Siri?
Weil du dann wahrscheinlich auch andere Frauen mit dir hernimmst. Das will ich nicht.
Niemals würde ich so etwas tun. Ich schwöre es dir.
Wirklich?
Er schwor ihr nochmals 1000 Eide und dann verabredeten sie, dass er noch am selben Tage einziehen würde.
Komm auf alle Fälle am Sonntag zum Essen. Mein Mann findet dich ganz reizend.
Dein Mann, wirklich?
Ja, unterhalte dich mit ihm über Gartenarbeit und Ernten. Das mag er besonders gern. Das
mag er gern. Ja.
Sie trennten sich, nachdem sie ihn lange umarmt hatte. Das Duell hatte ihre Liebe zu neuer Glut entfacht. Er wohnte jetzt in der Rue Constantinople. 2 bis 3 Mal in der Woche kam seine Geliebte zu mir. Duroy aß jeden Donnerstag bei ihr und machte dem Gatten den Hof, indem er sich mit ihm über Landwirtschaft unterhielt. Durch sein Duell hatte er auch in der Zeitung Ansehen gewonnen und war in die erste Reihe der Leitartikelschreiber vorgerückt. Der Februar ging zu Ende. Duroy schwebte über allen Wolken. Eines Abends, als er nach Hause kam, fand er einen Brief unter seiner Tür. Der Brief kam aus Cannes.
Monsieur und lieber Freund, Sie haben mir versprochen, dass ich in allem auf Sie rechnen könne. Ich muss Sie heute um einen grausamen Dienst bitten. Mich nicht in den letzten Augenblicken von Charles, er liegt im Sterben, allein zu lassen. Sie waren sein Freund. Kommen Sie. Ich flehe Sie an. Ich habe niemanden, an den ich mich wenden könnte. Ihre ganz ergebene Freundin, Madeleine Forestier.
Ein seltsames Gefühl drang in Duroys Herz. Ein Gefühl der Befreiung. Am nächsten Tag fuhr er mit dem 7-Uhr-Express nach Cannes, nachdem er die Familie Marel durch ein Telegramm von seiner Reise benachrichtigt hatte. Die Villa lag zwischen Cannes und dem Golfschurm. Sie war in italienischem Stil gebaut. Ein Diener führte ihn in das Haus. Madame Forestier kam auf ihn zu, streckte ihm beide Hände entgegen und küsste ihn.
Wie lieb, dass Sie gekommen sind.
Das ist selbstverständlich.
Sie war ein wenig blass, ein wenig mager geworden. Aber sie war vielleicht noch hübscher mit ihrem zarten Aussehen.
Es ist grauenhaft. Er weiß, dass er verloren ist. Und er tyrannisiert mich entsetzlich. Ich habe ihm gesagt, dass Sie kommen. Aber wo haben Sie Ihren Koffer?
Nun, den habe ich am Bahnhof gelassen. Ich wusste ja nicht, in welchem Hotel ich absteige, um in Ihrer Nähe zu sein.
Oh nein, Sie wohnen hier in der Villa.
Ah nein, das...
Das Zimmer ist schon für Sie hergerichtet. Er kann jeden Augenblick sterben. Und wenn es in der Nacht ist, dann bin ich allein. Ihr Gepäck soll gleich geholt werden.
Ganz wie Sie es wünschen, Madame.
Und jetzt wollen wir nach oben gehen.
Ja. Duroy folgte ihr. Sie öffnete in der ersten Etage eine Tür und er sah in der Nähe eines Fensters, in einem Sessel sitzend und in eine Decke gehüllt, fahl im roten Licht der untergehenden Sonne, eine Art Leichnam, der ihn anstarrte. Er erkannte ihn kaum, er riet mehr, dass es sein Freund war. Es roch nach Fieber, nach Aufgüssen und Äther. Es war dieser unangenehme Geruch der Zimmer, in denen ein Lungenkranker atmet.
Da bist du ja. Kommst gerade recht, um mich sterben zu sehen.
Aber ich bitte dich.
Ich danke dir.
Charles, du, dich sterben sehen, das... Das wäre wirklich kein amüsantes Schauspiel und ich würde sicher nicht diese Gelegenheit für einen Besuch in Cannes wählen. Ich wollte nur mal guten Tag sagen und mich ein wenig ausruhen.
Setz dich. Frische Luft, bitte.
Nimm dich in Acht. Es ist schon spät, die Sonne geht unter. Du wirst dich erkälten. Und du weißt doch, dass es bei deinem Gesundheitszustand nicht gerade zu empfehlen
ist. Aber ich ersticke. Was liegt schon daran, ob ich einen Tag früher oder später sterbe?
Sie öffnete weit das Fenster Und die Luft, die ins Zimmer wehte, überraschte sie alle drei wie eine zarte Liebkosung. Mit kurzem, fieberhaftem Atem sog Forestier die frische Luft in sich hinein. Mit Trauer füllte die Nacht jetzt das Zimmer und senkte sich auf den Sterbenden. Nur das Fenster war noch sichtbar, und gegen sein helleres Viereck hob sich die unbewegliche Silhouette der jungen Frau ab.
Bringt man denn heute keine Lampe?
Gehst du zu Bett? Oder kommst du nach unten zum Essen?
Ich komme nach unten.
Sobald man mit dem Essen fertig war, zog sich Duroy, der vorgab, von der Reise ermüdet zu sein, in sein Zimmer zurück. Am nächsten Morgen, nach dem Frühstück, ging er nach oben.
Schach, wie geht es dir heute? Du siehst gut aus, du siehst munter aus. Das freut mich.
Ich fühle mich auch etwas kräftiger. Es geht besser. Ich möchte gerne eine Spazierfahrt machen.
Na wunderbar, komm ich mit.
Als der Wagen vor der Villa hielt, ging Forestier, von seinem Diener gestützt, langsam die Treppe hinunter. Kaum saß er im Wagen, da verlangte er, dass man das Verdeck öffne.
Du wirst wieder kälten. Das ist doch der reine Wahnsinn.
Aber es geht mir viel besser. Ich fühle es. Kutscher, fahren Sie ans Meer.
Sie fuhren nach Antibes, immer am Meer entlang. Plötzlich kam ein kalter Wind und der Kranke begann zu husten. Der Husten wollte nicht wieder aufhören und wurde schließlich zu einer Art Röcheln. Jedes Mal, wenn Forestier atmen wollte, zerriss der Husten ihm die Kehle. Man tat die Rückfahrt an. Forestier musste aus dem Wagen gehoben und auf sein Zimmer getragen werden. Auch die Bettwärme milderte den Anfall nicht. Ein Arzt wurde geholt. Es war die Agonie. Nichts konnte ihm mehr helfen. Es wurde Mittag. Die junge Frau saß in einem Sessel am Fuße des Bettes, Duroy in einem anderen. Schweigend warteten sie. Duroy sah, wie Forestier seine Augen schloss, wie zwei Lichter, die erlöschen. Ein kleines Aufstoßen bewegte die Kehle des Sterbenden und in den Mundwinkeln zeigten sich zwei dünne Blutfäden, die langsam auf sein Hemd tropften. Er hatte aufgehört zu atmen. Seine Frau begriff, was geschehen war. Als die ersten Tränen vergossen waren, beschäftigte man sich mit allem, was ein Todesfall verlangt. Abends setzten sich beide in das Sterbezimmer, um bei dem Toten zu wachen. Sie waren allein. Der junge Mann und die junge Frau, neben dem, der nicht mehr war. Schweigend und in Gedanken versunken saßen sie da, betrachteten den Toten. Das Schweigen im Zimmer war tief.
Sie sind sicher müde.
Ja. Aber vor allem bin ich traurig.
Das ist ein schwerer Schlag für Sie, Madame. Eine völlige Veränderung Ihres Lebens.
Ja, Sie haben recht.
Es ist so traurig für eine junge Frau, plötzlich allein zu sein, so wie Sie es jetzt sein werden. Madame, auf alle Fälle wissen Sie, welchen Pakt wir geschlossen haben, nicht wahr? Sie können über mich verfügen, wann und wie immer Sie es wollen. Ich bin der Ihre.
Vielen Dank. Sie sind so gut. Wenn ich es wagte und wenn ich dazu imstande wäre, etwas für Sie zu tun, ich würde auch sagen, rechnen Sie auf mich.
Er hatte ihre Hand, die sie ihm gereicht hatte, ergriffen. Er drückte sie, empfand den glühenden Wunsch, sie zu küssen. Endlich entschloss er sich dazu. Er hielt die feine, ein wenig warme, fiebrige und duftende Haut gegen seine Lippen. Und als er dann fühlte, dass diese freundschaftliche Liebkosung ein wenig zu lange dauerte, gab er die kleine Hand frei.
Ja, ich werde sehr einsam sein. Aber ich werde mich bemühen, tapfer zu sein.
Könnte man mich das Fenster ein wenig öffnen. Ich glaube, die Luft ist ziemlich verbraucht, nicht wahr?
Ja, ich habe dasselbe Gefühl.
Er ging ans Fenster und öffnete es. Die ganze duftende Frische der Nacht strömte herein, ließ die beiden Kerzen neben dem Totenbett flackern. Duroy sog die Luft tief in sich hinein und fühlte plötzlich, wie tausend Hoffnungen in ihm wach wurden, fühlte sich gleichsam ergriffen von dem bebenden Nahen des Glücks. Er wandte sich um.
Kommen Sie, Madame. Schöpfen Sie auch ein wenig Luft. Es ist so herrlich frisch.
Sie kam ganz ruhig zu ihm, stellte sich neben ihn an das Fenster.
Hören Sie bitte zu. Verstehen Sie nicht falsch, was ich Ihnen sagen will. Ich habe Ihnen einmal in Ihrer Wohnung gesagt, dass es mein schönster Traum gewesen wäre, eine Frau wie Sie zu heiraten. Diesen Wunsch wiederhole ich Ihnen heute. Nein, bitte, antworten Sie jetzt nicht. Ich möchte nur, dass Sie wissen, dass Sie mich durch ein Wort glücklich machen können. Dass Sie mich zu einem brüderlichen Freund oder zu Ihrem Mann machen können, ganz wie Sie wollen, dass ich Ihnen gehöre. Ich will auch nicht, dass wir hier darüber sprechen. Wenn wir uns in Paris wiedersehen, dann sagen Sie mir, was Sie beschlossen haben.
Er hatte dies alles gesagt, ohne sie anzusehen. Sie schien ihn gar nicht gehört zu haben. Mit leeren, starren Augen sah sie hinein in die weite Landschaft, über der das fahle Licht des Mondes lag. Noch lange standen sie nebeneinander, Ellbogen an Ellbogen, schweigsam und in Gedanken versunken.
Es wird ein wenig kühl.
Sie wandte sich um und trat wieder an das Bett. Er folgte ihr.
Wir müssen ihn gleich morgen früh einsagen lassen.
Ja, um 8 kommt der Schreiner.
Armer Charles.
Am Tag darauf, gegen 11 Uhr, wurde Charles Forestier eingesagt. Und sie fühlten sich erleichtert und fast wieder heiter. Sie setzten sich einander gegenüber, um zu frühstücken. Sie verspürten beide, wie sie wieder ins Leben zurückkehrten. Denn mit dem Tode waren sie nun fertig.
Hören Sie, mein lieber Freund. Ich habe mir alles gut überlegt. Ich habe das bedacht, was Sie mir vorgeschlagen haben. Und ich möchte Sie nicht abreisen lassen, ohne noch einmal mit Ihnen darüber zu sprechen.
Gut.
Ich werde Ihnen übrigens weder Ja noch Nein sagen. Wir wollen warten. Wollen sehen, wollen uns besser kennenlernen. Auch Sie sollten sich das alles noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Gehorchen Sie nicht einer momentanen Stimme. Wenn ich dieses mit Ihnen bespreche, bevor Charles in der Erde ruht, dann nur, weil Sie nach dem, was Sie mir gesagt haben, wissen müssen, wer ich bin. Für mich ist die Ehe keine Kette, sondern eine Gemeinschaft. Ich will frei sein. Ich will tun und lassen können, was ich will. Immer. Ich kann weder Beaufsichtigung noch Eifersucht vertragen. Ich verpflichte mich selbstverständlich niemals, den Namen des Mannes, den ich geheiratet habe, zu kompromittieren. Ihn niemals der Lächerlichkeit preiszugeben. Aber dieser Mann müsste sich ebenfalls verpflichten, in mir seinesgleichen, eine Verbündete und nicht eine gehorsame und untertänige Gattin zu sehen. Ich weiß, dass ich anders denke als die meisten Frauen, aber ich kann diese meine Einstellung nicht aufgeben. Antworten Sie jetzt nichts. Es hätte wenig Zweck. Und es wäre unpassend.
Charles Forestier wurde am nächsten Tag beerdigt. Georges Duroy nahm den Pariser Schnellzug. Madame Forestier begleitete ihn zum Bahnhof. Nachdem der Zug abgefahren war, blieb sie unbeweglich auf dem Bahnsteig stehen. Als er sie fast nicht mehr sehen konnte, warf er ihr eine Kusshand zu. Sie erwiderte diese mit einer nur zögernden, angedeuteten Geste. In Paris hatte Georges Duroy seine alten Gewohnheiten wieder aufgenommen. Seine Beziehung zu Clotilde de Marel hatte einen fast ehelichen Charakter angenommen, so als wollte er sich bereits für die Ehe mit Madeleine Forestier einüben. Er war jetzt fest entschlossen, die Heirat mit allen Mitteln zu betreiben. Ein kurzer Brief benachrichtigte ihn, dass die Stunde der Entscheidung nahte.
Ich bin in Paris. Kommen Sie zu mir. Madeleine Forestier.
Um 3 Uhr des gleichen Tages war er bei ihr. Sie reichte ihm beide Hände und lächelte ihn reizend und liebenswürdig an.
Wie lieb es doch von Ihnen war, an jenen schrecklichen Tagen zu mir zu kommen. Sehr gut.
Danke, ich hätte alles für Sie getan.
Sie erkundigte sich, was es Neues gäbe, erkundigte sich nach Monsieur Voltaire, nach all seinen Kollegen und nach der Zeitung.
Die Zeitung fehlt mir so sehr. Ich war in meiner ganzen Seele schon Journalistin geworden. Ich liebe dieses Handwerk.
Und warum sollten Sie nicht dieses Handwerk unter dem Namen Duroy wieder aufnehmen?
Davon wollen wir noch nicht sprechen.
Sie stand auf. Auch er erhob sich und sah, dass sie sehr blass war. Da erkannte er, dass er ihr gefiel. Vielleicht schon seit langer Zeit. Und da sie einander gegenüberstanden, umarmte er sie und dann küsste er sie lange und zärtlich auf die Stirn.
Hören Sie, mein Freund, noch bin ich zu nichts entschlossen. Es wäre sehr gut möglich, dass ich mich zu einem Ja entscheide. Aber versprechen Sie mir, zu keinem Menschen ein Wort zu sagen, bis ich Sie davon entbinde.
Er schwor es ihr. Dann verabschiedete er sich. Sein Herz ging über vor Freude. Der Sommer verging und dann der Herbst, ohne dass jemand auch nur den geringsten Verdacht gehabt hätte, denn sie sahen einander nur wenig und wenn, dann auf die natürlichste Weise. Eines Tages sah ihm Madeleine Forestier tief in die Augen.
Sagen Sie, Georges, haben Sie Clotilde unsere Pläne schon mitgeteilt?
Aber natürlich nicht. Ich hatte Ihnen absolutes Schweigen versprochen und ich habe mein Versprechen gehalten.
Es dürfte der Augenblick gekommen sein, es ihr zu sagen.
Wie?
Ich werde die Voltaires informieren.
Aber
also in dieser Woche noch, nicht wahr?
Ja, selbstverständlich. Morgen gleich.
Wenn Sie wollen, können wir Anfang Mai heiraten. Das würde ganz gut passen.
Ich gehorche freudig in allem.
Der 10. Mai ist ein Samstag. Das wäre mir ganz besonders lieb, weil das mein Geburtstag ist.
Also am 10. Mai.
Aber hören Sie, ich habe an etwas gedacht, aber es ist so schwer, es zu erklären.
Was denn?
Ja, nun...
Sagen Sie es.
Mein Lieber, ich bin wie alle Frauen... Ich habe meine Schwächen, meine Eitelkeiten. Ich liebe alles, was glänzt. Alles, was einen Klang hat. Und ich hätte gerne einen adeligen Namen gehabt.
Och.
Könnten Sie sich anlässlich unserer Hochzeit nicht ein bisschen adeln?
Daran habe ich auch schon öfter gedacht, aber so einfach ist das wohl nicht.
Was? Wieso denn?
Nun, weil ich fürchtete, mich lächerlich zu machen.
Aber durchaus nicht. Jeder tut das doch. Und kein Mensch lacht darüber. Sie brauchen nur Ihren Namen in 2 Teile zu zerlegen.
Wie?
Duroy. Das ist doch ganz einfach.
Nein, das geht doch nicht. Das ist doch zu gewöhnlich. Ich hatte schon einmal daran gedacht, den Namen meiner Heimat als Pseudonym zu verwenden und ihm meinen wirklichen Namen hinzuzufügen. Ja. Später könnte ich dann, wie Sie vorschlagen, meinen Namen teilen.
Also der Name Ihrer Heimat ist Conteleu?
Conteleu, ja.
Könnten wir den Namen nicht etwas umändern?
Sie griff zur Feder und schrieb allerhand Namen auf ein Blatt Papier.
Ich hab's.
Was?
Sehen Sie.
Madame Duroy de Contel?
Ja,
das macht sich ja gut.
Duroy de Contel. Madame Duroy de Contel, das ist großartig.
Wunderbar.
Das ist ganz großartig.
Als er wieder auf der Straße war, war er fest entschlossen, sich von nun an Duroy und sogar Duroy de Contel zu nennen. Er hatte das Gefühl, eine neue, wichtige Persönlichkeit geworden zu sein. Am nächsten Tag erhielt er von seiner Geliebten ein Telegramm, das ihren Besuch für 1 Uhr anmeldete. Er erwartete sie, einigermaßen nervös, doch entschlossen, ihr alles zu gestehen. Sie umarmte ihn stürmisch. Aber sie merkte, wie frostig und gleichgültig seine Umarmung war.
Judy, bitte setz dich. Ich habe etwas sehr Ernstes mit dir zu besprechen.
Sie setzte sich, ohne den Hut abzunehmen, hob nur den Schleier über die Stirn, und wartete.
Meine liebe Clotilde, du siehst mich in großer Verlegenheit und Trauer, weil ich dir ein Geständnis machen muss. Ich liebe dich sehr und ich liebe dich von ganzem Herzen. Und deshalb betrübt mich der Gedanke, dir Kummer zu bereiten. Noch mehr als das, was ich dir eigentlich sagen möchte.
Was ist denn geschehen? Nun sag doch endlich.
Ich werde heiraten.
Sie stöhnte auf wie eine Frau, die in Ohnmacht fällt. Es war ein schmerzvolles Stöhnen, das tief aus ihrer Brust kam.
Madeleine Grossier.
Clotilde de Marelle zitterte am ganzen Körper. Tränen bildeten sich immer wieder in ihren Augen, tropften herab und es bildeten sich neue.
Bitte, bitte.
Sie stand auf. Duroy erriet, dass sie nun wortlos gehen würde, ohne ihn zu verstehen. Er wollte sie zurückhalten, fasste ihr Kleid, fühlte durch den Stoff ihre runden Schenkel, die sich im Widerstand strafften.
Bitte, ich beschwöre dich. Du kannst so nicht gehen. Bitte, bitte, geh so nicht fort von mir. Ich bitte.
Ich habe nichts zu sagen und nichts
bitte.
Zu tun. Du hast recht. Du hast gewählt, was du haben musstest.
Bitte, warte. Nein, warte.
Oh mein Gott.
Sie riss sich los und ging, ohne dass er den Versuch machte, sie länger zu halten. Als er allein war, fühlte er eine neue Lebenslust in sich. Und von dieser Kraft und dem Glauben an seinen Erfolg wie berauscht, begann er mit den Fäusten gegen die Wand zu schlagen, als hätte er den Kampf gegen das Schicksal aufgenommen. Die Verlobung wurde bald bekannt. Madeleine hatte bestimmt, dass die Trauung in aller Heimlichkeit nur in Gegenwart der Trauzeugen vollzogen werden sollte, und dass sie noch am selben Abend Paris für ein paar Tage verlassen würden. Der 10. Mai war gekommen. Nach der standesamtlichen Trauung gingen sie sofort nach Hause, packten ihre Koffer und fuhren mit dem Zug in die Normandie.
Wir werden erzählen, dass wir eine Woche auf den Besitzungen deiner Eltern waren.
Ja, gut.
Du Roi de Comtel. Du wirst sehen, niemand wird sich über die Anzeige wundern.
Wieder in Paris hatte Georges Duroy seine alte Arbeit in der Nachrichtenagentur aufgenommen, bis er sich endgültig der Stelle bemächtigen konnte, die Forestier inne gehabt hatte, um sich nun ganz der Politik zu widmen. Als er eines Abends nach Hause kam, musste er erstaunt bemerken, dass für drei gedeckt war.
Hast du jemanden eingeladen?
Ja und nein. Es ist mein alter Freund, der Graf von Vaudreuil, der die Gewohnheit hat, hier jeden Montag zu essen.
So?
Er kommt, wie er immer gekommen ist.
Nun, gut.
Du wirst sehen, Vaudreuil ist ein reizender Mensch. Du wirst dich sofort mit ihm verstehen.
Es klingelte. Es war der Graf. Ruhig trat er ein, als wäre er hier zu Hause.
Bonsoir, Madame.
Nachdem er die Finger der jungen Frau galant geküsst hatte, wandte er sich dem Gatten zu.
Ist Ihnen gut, Monsieur Duroy?
Danke. Sehr gut.
Nach 5 Minuten hätte man glauben können, dass die beiden einander seit 10 Jahren kannten und schätzten. Das Essen war reizend und
herzlich.
Nun, ist er nicht nett?
Ja, sehr.
Man muss ihn nur erstmal kennen. Er ist ein guter, zuverlässiger, ergebener und ein treuer Freund. Ohne ihn.
Ja, ich finde ihn sehr angenehm, wirklich. Ja. Ich glaube, dass wir uns sehr gut verstehen werden.
Heute haben wir aber noch einiges zu arbeiten.
Was denn?
Vor dem Essen konnte ich mit dir nicht darüber sprechen, weil Vaudreuil so früh kam. Ich habe vorhin allerlei wichtige Nachrichten über Marokko erhalten.
Ach.
Der zukünftige Minister La Roche-Mathieu hat sie mir zukommen lassen. Wir müssen einen großen und sensationellen Artikel schreiben. Wir wollen uns gleich in die Arbeit machen.
Sie lehnte sich an den Kamin, zündete sich eine Zigarette an und setzte ihm Plan und Gedanken des Artikels auseinander. Der Artikel erschien unter dem Namen Georges Duroy de Cantel und machte ungeheures Aufsehen. Monsieur Walter, sein Chef, beglückwünschte den Verfasser und übertrug ihm die politische Redaktion der Vie France.
Hiermit übertrage ich Ihnen die Verantwortung für die politische Redaktion.
Bald hatte er großen politischen Einfluss und machte sich für die Gruppe um La Roche-Mathieu stark. Als er einmal nach Hause kam, vernahm er Frauenstimmen aus dem Salon. Es waren die von Madame Walter, der Gattin seines Chefs, und die von Madame de Marelle, seiner ehemaligen Geliebten. Sein Herz begann ein wenig schneller zu schlagen. Nachdem er zuerst Madame Walter und ihre beiden Töchter begrüßt hatte, die wie zwei Schildwachen neben ihrer Mutter saßen, wandte er sich seiner ehemaligen Geliebten zu.
Wie ist es Ihnen ergangen seit der Ewigkeit, die wir uns nicht gesehen haben?
Ganz gut. Und Ihnen, Bellamy?
Ich darf ihn doch noch Bellamy nennen, meine liebe Madeleine.
Aber ganz gewiss, meinetwegen kannst du alles tun, was du willst.
Madame Walter sprach von einem Fest, das Jacques Rival veranstalten wollte, einem großen Schaufechten, an dem die Damen der Gesellschaft teilnehmen sollten.
Es wird sicher sehr interessant, nur leider haben wir niemanden, der uns mitnimmt. Mein Mann muss an jenem Tag verreisen.
Madame, wenn Sie mir gestatten...
Georges Duroy bot sich sofort an.
Meine Töchter und ich sind Ihnen sehr verbunden.
Er betrachtete Suzanne, die jüngere der beiden Töchter. Sie sah aus wie ein zartes, blondes Püppchen. War ein bisschen zu klein, aber zierlich, mit einer schlanken Taille, entwickelten Hüften und Busen, einem Miniaturgesicht mit blaugrauen Emaille-Augen. Ihre ältere Schwester Rosa war hässlich, flach, unansehnlich.
Ja, ich darf also für nächsten Donnerstag 2 Uhr auf Sie rechnen?
Nächsten Donnerstag 2 Uhr. Verfügen Sie ganz über mich, Madame.
Als Madame Walter mit ihren beiden Töchtern gegangen war, erhob sich auch Madame de Marell.
Auf Wiedersehen.
Sie drückte ihm lange und kräftig die Hand, und er empfand auf einmal wieder ein starkes Verlangen nach dieser kleinen Zigeunerin. Sobald George mit seiner Frau allein war, brach Madeleine in ein Lachen aus.
Ich weiß doch, dass du Madame Walter den Kopf verdreht hast.
Wie?
So was ist ganz, ganz selten bei ihr.
Ach, was redest du denn?
Aber sicher, du kannst dich drauf verlassen.
Du meinst doch nicht, dass sie in mich verliebt.
Aber das stimmt. Bis über beide Ohren. Wenn du nicht schon verheiratet wärst, würde ich dir raten, eher um Suzanne als um Rosa anzuhalten.
Nun, die Mutter wäre aber auch nicht zu verachten, nicht wahr?
Die würde ich dir von Herzen gönnen. Aber in ihrem Alter begeht man nicht mehr den ersten Fehltritt. Damit muss man schon früher anfangen.
Er nahm sich vor, von nun an Madame Walters Verhalten ihm gegenüber genauer zu beobachten. Den ganzen Abend bestürmten ihn jedoch Erinnerungen an Clotilde. Erinnerungen voller Leidenschaft und Sinnlichkeit. Gleich am nächsten Tag begab er sich zu ihr. Er trat in den Salon, sie kam ihm entgegen. Er ergriff ihre Hand und küsste sie.
Wie oft habe ich an sie gedacht.
Und ich erst.
Meine liebe kleine Flo, ich liebe dich.
Und ich dich auch.
Wie bist du nicht gar zu böse auf mich gewesen?
Ach, Bellamy, die Geschichte hat mir viel Kummer gemacht, aber... Dann habe ich deine Gründe verstanden und mir gesagt, eines Tages kommt er doch wieder zurück.
Aber ich wagte nicht zurückzukommen, denn ich wusste ja nicht, wie du mich empfangen würdest. Ich wagte es nicht, trotz meiner Sehnsucht, wir müssen uns wiedersehen. Nur wo? Wo?
Natürlich in der Rue Constantinople. Ich habe die Wohnung behalten.
Du hast sie behalten?
Ja, weil ich hoffte, dass du zurückkämst.
Freude und Stolz schwellten ihm die Brust. Diese Frau liebte ihn mit beständiger und tiefer Liebe.
Ich liebe dich.
Und wie gefällt dir dein neues Leben?
Auch weder gut noch schlecht. Meine Frau ist meine Kameradin und meine Mitarbeiterin.
Weiter nicht?
Nein, weiter nichts. Was das Herz angeht.
Ich weiß schon, aber sonst ist sie doch ganz nett.
Ja, das schon, aber nun, sie erregt mich nicht. Wann sehen wir uns wieder?
Nun, morgen. Wenn du willst.
Morgen, ja, morgen. Um 2 Uhr?
Um 2 Uhr.
Glücklich und zufrieden verabschiedete sich Georges Duroy von ihr. Am darauffolgenden Donnerstag, es war herrlichstes Wetter, holte Georges Duroy Madame Walter in einem offenen Landauer ab. Als er sie sah, war er über alle Maßen überrascht. So schön und jung fand er sie. Ihre Tochter Suzanne trug ein rosa Kleid und sah aus wie ein Bild von Watteau. Ihre ältere Schwester schien die Lehrerin zu sein, die den Auftrag hatte, dieser Kostbarkeit von jungen Mädchen Gesellschaft zu leisten. Vor Rivals Tür stand bereits eine ganze Reihe von Wagen. Georges Duroy bot Madame Walter den Arm und sie traten ein. Jacques Rival eilte der Frau seines Direktors entgegen. Dann reichte er Duroy die Hand.
Guten Abend, Bellamy.
Oh, woher wissen Sie?
Von der hier anwesenden Madame Walter, die den Namen so schön findet.
Ja, das sage ich ganz offen. Wenn ich sie besser kennen würde, würde ich sie wie die kleine Lorin immer nur Bellamy nennen. Der Name passt ausgezeichnet zu
Ihnen. Aber bitte, ich bitte Sie, Madame Walter, tun Sie es.
Nein, das geht nicht. Dazu ist unsere Bekanntschaft noch zu jung.
Darf ich hoffen, dass wir einander bald besser kennen?
Das müssen wir abwarten.
Kommen Sie mit, hier geht es in den Keller.
Jacques Rival brachte seine Gäste in den Keller, den Duroy nur zu gut kannte. Zwei Fechter erschienen. Nachdem sie sich mit den Bewegungen eines Automaten mit den Waffen begrüßt hatten, begannen sie, sich anzugreifen. In ihrem Kostüm aus Leinwand und weißem Leder sahen sie aus wie zwei Pierrot-Soldaten, die sich aus Spaß schlugen. Dann zeigten ein Meister und ein Amateur ihre Künste. Das Programm fand seinen Abschluss durch einen sehr schönen Kampf zwischen Jacques Rival und einem berühmten Fechtlehrer. Während der Vorführungen fing Duroy hin und wieder einen Blick von Madame Walter auf. Einen verwirrten, zögernden Blick. Während der Rückfahrt saß Duroy ihr gegenüber und wieder begegnete er ihrem zärtlichen und flüchtigen Blick, der ihm ein wenig verwirrt vorkam. Um 2 Uhr des nächsten Tages fand er sich bei ihr ein.
Welch guter Wind führt Sie zu mir?
Nur der Wunsch, Sie zu sehen, Madame. Verzeihen Sie, es hat mich zu Ihnen getrieben. Ich weiß nicht warum, denn ich habe nichts zu sagen. Ich bin gekommen nun und da bin ich. Verzeihen Sie mir diesen Besuch und meine Offenheit, mit der ich mich Ihnen erkläre.
Aber wirklich, aber ich verstehe Sie nicht. Sie überraschen mich.
Madame.
Setzen Sie sich.
Danke, Madame, vielen Dank. Nun, es sollte eine heitere Erklärung sein, um Sie nicht zu erschrecken.
Also doch eine ernste.
Aber da war er plötzlich vor ihr auf die Knie gesunken und umfasste ihre Taille mit der ganzen Kraft seiner
Arme. Bis zum Wahnsinn. Antworten Sie mir bitte nicht. Madame, bitte nicht. Ich bin nicht von Sinnen. Ich liebe Sie, wenn Sie so wüssten, wie sehr ich Sie liebe.
Sie erstickte, keuchte, versuchte zu sprechen und konnte doch kein Wort sagen. Mit beiden Händen stieß sie ihn zurück. Er berührte sie durch ihr Kleid hindurch, betastete sie. Und sie gab nach unter dieser brutalen und starken Liebkosung.
Ich kann nicht leben ohne Sie. Lassen Sie mich. Ich kann nicht leben ohne Sie zu sehen. Ich muss Sie sehen. Und wäre es auch nur für täglich 5 Minuten. Ich muss Sie sehen, Ihren Körper sehen. Ich muss Ihre schönen großen Augen sehen. Ihre Augen, die mich wahnsinnig machen. Ja. Es muss möglich sein. Ich werde an Ihrer Tür wie ein Bettler auf Sie warten, Madame. Ich muss Sie sehen.
Nein. Denken Sie an meine Töchter.
Gut, dann sagen Sie mir, wo ich Sie treffen kann. Irgendwo, auf der Straße, meine ich Sie. Irgendwo, wenn ich Sie nur sehe. Wenn ich Sie sehen kann, ich werde Sie begrüßen. Ich werde Ihnen sagen, Madame, ich liebe Sie. Und dann werde ich wieder verschwinden. Ich verspreche es Ihnen. Bitte.
Unmöglich. Gut, 3:30 übermorgen in der Trinität.
Danke. Übermorgen.
Georges Duroy eilte davon. In der Vorhalle griff er ganz gelassen nach seinem Hut und Spazierstock. Dann ging er auf das Telegrafenamt, wo er eine Depesche an Clotilde aufgab, in der er sie bat, am nächsten Tag in die Rue Constantinople zu kommen.
Leiten Sie es rasch weiter.
Bellamy. Hörspiel nach dem Roman von Guy de Maupassant, bearbeitet und neu übersetzt von Helmut Pechina. Teil 2.
Die Rollen und ihre Darsteller.
Erzähler.
Christian Brückner.
Georges Duroy.
Werner Wölbern.
Monsieur Forestier.
Felix von Manteuffel.
Madeleine Forestier.
Patricia Harrison.
Clotilde de Marelle.
Angelika Bartsch.
Monsieur de Marelle.
Ernst August Schäpmann.
Monsieur Walter.
Hermann Lause.
Madame Walter.
Cornelia Boje.
Saint Potin.
René Heinersdorf.
Jacques Rival.
Walter Renneisen.
Graf Wodreck.
Heinz Walter.
Monsieur
Markus Wick. Technische Realisation: Gertrud Melcher und Mechthild Austermann. Musik: Henrik Albrecht. Regieassistenz: Claudia Wilhelmine Stang. Regie: Claudia Johanna Leist. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln mit dem Bayerischen Rundfunk 2000. Dramaturgie und Redaktion: Angela Di Ciriaco-Sustorf.